Ja, Bertram. Jetzt sind wir hier oben angekommen. War ganz schön anstrengend, der Aufstieg, ne?
Hier hoch zur Burg, Jugendburg Ludwigstein, da geht es ganz schön hoch, ja.
Aber es ist schön. Wir sind jetzt hier in einem Nebengebäude der Burg. So eine richtige große Burg mit Sandsteinmauer, wie man sich so eine Burg vorstellt. Und sind jetzt hier in einem Nebengebäude.
Moderner Bau.
Und zwar sind wir hier im Archiv der Deutschen Jugendbewegung und begrüßen dürfen wir jetzt Susanne Rappe-Weber, die hier Archivleiterin ist.
Schön, dass wir zusammen sprechen können. Wir waren jetzt gestern den ganzen Tag unterwegs in Witzenhausen. Ich könnte sagen, da waren wir im Reformland Bioregion Werratal unterwegs und mit unserer Landpartie Reformland wandern wir, so vermute ich, jetzt 100 Jahre zurück und kommen in das Reformland der vorletzten Jahrhundertwende so ungefähr. Liege ich da richtig oder klären Sie uns auf?
Also wenn Sie das als Reformland hier ansprechen, das ist natürlich ehrenvoll, ja. Die Reformen hat sich die Jugendbewegung ja nicht von Anfang an auf die Fahnen geschrieben. Das war ja eigentlich so eine durchaus spontane Lebensäußerung, die dann eine bestimmte Generation für sich gefunden hat. Und dass sich das mit echten Reformanliegen verbindet, ja, das ist recht früh da reingetragen worden, auch von Erwachsenen, die unter anderem aus der Lebensreformbewegung kamen oder dieser nahe gestanden haben und die junge Generation auch adressiert haben mit ihren Vorstellungen. Ich denke da zum Beispiel an Ludwig Klages, der in der Schrift zum Freideutschen Jugendtag, der auf dem Meißner 1913 stattgefunden hat, und da so einen Grundlagentext formuliert hat, Mensch und Erde. Ja, also das sind schon Reformanliegen gewesen, die schon darauf verweisen, was später die Ökobewegung weiterführt.
Angenommen, man kommt hierher und hat noch nie etwas von der deutschen Jugendbewegung gehört. Wie kann man ihm das oder dieser Person irgendwie nahebringen?
Ich gehe immer den Umweg über die Pfadfinder, weil Pfadfinder und Pfadfinderinnen den meisten dann ja doch ein Begriff sind oder sofort ein Bild im Kopf auslösen, sodass man da eigentlich ganz gut anknüpfen kann. Und ganz falsch ist das auch nicht. Die Pfadfinderei wurde nämlich auch so um 1900 gegründet von Kolonialoffizieren. Das gilt sowohl für den Begründer Robert Baden-Powell als auch für das deutsche Pendant Alexander Lion und Maximilian Bayer. Also diese Eindrücke aus den Kolonien, die diese Männer dazu veranlasst haben, zu sagen, da müssen wir was für die Jugend tun. Also so wie wir sie sehen, ist die defizitär, ja, in mancherlei Hinsicht. Und darauf setzt im Grunde dieses Erziehungsprogramm Pfadfinderei auf. So. Andererseits, hier am Ort, Jugendburg Ludwigstein, sind die Pfadfinder gerade nicht die Gründer gewesen, sondern es ist diese deutsche Spezialerfindung, Wandervogel, also eine Form des Sich-Gesellens, des Auf-Fahrt-Gehens und der eben Jugendgemeinschaft, die es so nur hier gibt. Und diese Generation, die da so um 1900 das ins Laufen gebracht hat, das sind diejenigen gewesen, die diese Burg dann 1920 erworben haben, die hier die Herberge gegründet haben und die dann auch nochmal dafür gesorgt haben, dass hier im Archiv die Erinnerung daran nicht verloren geht, sondern bewahrt wird, erforschbar wird. Ja, und das beides zusammengenommen, also diese Impulse aus Wandervogel und Pfadfinderei, aus Ideen der Lebensreform und dann auch diesen älteren Kreisen, das alles zusammen ist die Jugendbewegung.
Und was mir dann gleich als Frage kommt, ist, was war denn da so ein Anlass? Also, dass diese Menschen oder diese Jugend damals also etwas anders wollten, sich dazu entschlossen haben, sag ich mal, zu wandern, in die Natur zu gehen.
Also die Impulse sind eigentlich ziemlich klar zu benennen. Zum Glück haben diese Wandervögel, das waren mehrheitlich junge Männer, später auch junge Frauen aus bürgerlichen Kreisen, die haben auch viel geschrieben, die haben viel hinterlassen darüber. Insofern bleibt das nicht geheim, warum die das tun, sondern die haben sehr klar darüber Zeugnis abgelegt, wie sie ihre Umgebung empfinden. Das betrifft die Schule. Die Schule als Ort der Drangsalierung, der Disziplinierung, der kalten Wissensvermittlung, die mit dem eigentlichen Leben nichts zu tun hat. Also da gab es breiteste Kritik an dem Schulleben. So, das ist der eine Strang. Das andere sind zum Beispiel die Kirchen. Auch da autoritäres Gebaren, unechte Reden von Religionen, die dem Einzelnen nichts gegeben haben. Dann geht es weiter, die Elternhäuser. In vielen Fällen kann man ja sagen, dass diejenigen, die dann im Wandervogel aktiv waren, die hatten gar nicht mal besonders restriktive Elternhäuser. Das ist nicht so, sondern meistens haben die Eltern zugestimmt. Die waren manchmal sogar selbst überzeugt, dass junge Menschen nach der Schulentlassung, also mit 14, irgendwie auch Freiräume brauchen. Ja, aber trotzdem, Elternhäuser insgesamt sind natürlich für Menschen, junge Leute in dem Alter, ein Punkt, wo man sich dagegen auflehnt. Ja, und die Zeitstimmung insgesamt ist eine, wo man so ein Krisenempfinden gehabt hat. Das würde man jetzt als Historikerin an vielen Punkten festmachen können. Also eine Wahrnehmung von Industrialisierung, Beschleunigung, Entfremdung, die politischen Umstände im Kaiserreich, die so wenig Mitbestimmung und so weiter ermöglicht haben, die Konfrontation der Klassengegensätze, die in der Zeit eine Rolle gespielt hat, auch soziale Wahrnehmung wie das Wohnungselend in den Großstädten. Unsere bürgerlichen Jugendlichen haben ja konkret normalerweise gar nicht in so beengten Verhältnissen gewohnt. Aber dieses Krisenempfinden, das ist sehr stark gewesen um 1900. Manche sagen ja auch, viele kulturelle Erscheinungen und kulturelle Taten sozusagen in Deutschland, Literatur, Kunst, Musik haben auch ihre Ursache darin. Aber dieses Aufbegehren der Jugend hat auch seine Ursache darin, dass der Schrei nach Reform und irgendwas muss hier grundsätzlich anders werden sehr allgemein verbreitet war.
Ist denn diese deutsche Jugendbewegung etwas, was vielleicht gar nicht so bekannt ist bei den Menschen? Oder ist das doch, dass da viele was mit anfangen können?
Also ich denke, Sie haben recht. Diese historische, diese historischen Vorläufer von heute vielleicht noch bekannten Pfadfindern oder so, die sind tatsächlich nicht mehr sehr bekannt. Dazwischen haben wir nämlich eine Phase gehabt, zum einen 1933 bis 1945, wo dieses Jugendliche sich in Gruppe in der Öffentlichkeit mit kurzer Hose, Halstuch oder auch mit Rock und so singend hinter einer Fahne hermarschierend, das ist so verunglimpft worden, dass man das eigentlich so ohne weiteres nicht mehr machen kann. Ich merke es im Archiv, wenn ich solche Bilder zeige, jungen Leuten, die meisten reagieren darauf mit, das sind doch Nazis oder Hitlerjugend, wenn sie es genauer wissen. Also es ist schon sehr stark konnotiert mit diesem besonderen Erbe, was wir hier in Deutschland haben. Insofern, da ist was abgebrochen. Es gibt allerdings noch mal eine Phase in den 1950er, 60er Jahren, wo diese Jugendbünde noch mal neu gegründet worden sind und auch in der Breite noch mal Menschen erreicht haben. Also ich sage jetzt mal, jemand, der 80 plus ist, kann mit dem Begriff Jugendbewegung in der Regel sehr wohl was anfangen, auch gerade mit dieser bündischen Jugend. Aber ja, das ist schon eher eine Nischenjugendkultur heutzutage. Dass es sie gar nicht mehr gibt, kann man nicht sagen. Gerade hier auf der Burg Ludwigstein haben wir nämlich noch Nachfahren und in normalen Jahren Zelten, die hier im Sommer bauen ihre schwarzen Zelte auf, singen, sitzen ums Feuer rum, singen aus selbstgeschriebenen Liederbüchern. Das ist so unaktuell ja nicht. Also ich sag mal, in Zeiten von Vereinsamung und Digitalisierung und wenig Naturerfahrung ist es natürlich auch immer noch spannend, wenn man das hinbekommt, junge Leute dafür zu begeistern oder die sich spontan selbst begeistern. Und jetzt noch der allerletzte Schritt, dieses Wort Jugendbewegung, das wiederum ist im Moment gerade, ich sage nur Fridays for Future, eigentlich sogar ein ziemlich oft gebrauchter Topos. Also ob da immer das Wissen darum dahinter steckt, dass es das so schon mal vor 120 Jahren gegeben hat, weiß ich nicht. Aber gerne benutzt wird es im Moment wieder, weil sich gerade in dieser jüngsten Erscheinungsform ja auch sowas wie ein ökologisches Bewusstsein, der Generationenkonflikt angesprochen wird. Und das ist tatsächlich kennzeichnend ja auch gewesen für diese erste Phase.
Mhm.
Jetzt könnte man spekulieren, die hätten vielleicht vor 100 Jahren auf ihre Wimpel gestickt, Hiking for Future oder Walking for Future, sei mal dahingestellt. Aber welches Motiv oder wie wichtig war das Wandern? Also das scheint ja irgendwie zentral für diese Jugendbewegung gewesen zu sein, ne?
Also da konnten die Wandervogeljungen und Mädchen natürlich so ein bisschen anknüpfen an manches, was über Wandervereine auch schon sozusagen vorgelebt worden ist. Und trotzdem, also das Losgehen in der kleinen Gruppe von Gleichaltrigen und das Ausbilden so einer richtigen Fahrtenkultur, also Wanderung hieß bei denen eine Fahrt. Ja. Das ist wirklich was sehr Spezielles und ist auch etwas, wo drumherum sich alles, was Wandervogel ausmacht, drumherum lagert. Also sowohl die Lieder als auch die Bekleidung, die Erzählungen, all das gruppiert sich um dieses gemeinsame Erlebnis Wanderung oder eben in der Fahrt, auf Fahrt gehen. Das ist die Essenz letztendlich in der Praxis. Auf Fahrt wurde diskutiert, auf Fahrt wurden Freundschaft geknüpft, auf Fahrt wurden auch Bildungserlebnisse vermittelt. Also diese Wanderung, dieses auf Fahrt gehen, das ist zentral, ja, genau.
Jetzt könnte man spekulieren, davor gab es ja die Grand Tour, ja, also der Bildungsadel machte seine Reise nach Italien, brauchte dafür viel Geld und nahm die Kutsche. Und dann mit dem Aufkommen der Industrialisierung und dem Aufkommen der Eisenbahn beginnt der Tourismus. Ne? Und aber die Fahrt, das ist ja dann doch kein Tourismus. Also sie sind ja irgendwie doch anders unterwegs.
Ja und nein. Also was Sie jetzt ausgelassen haben, sind ja zum einen die fahrenden Scholaren, die schon immer mit wenig Geld im Säckel und so einer Bildungsidee und manchmal auch zu zweit oder zu dritt unterwegs waren. Das war eben nicht nur der Adel, das waren eben auch die Studenten, meistens ziemlich mittellos, die unterwegs waren. Oder auch die Wandergesellen, die ihr Jahr unterwegs sind und eben auch mit wenig Kohle, aber der Idee, wenn du unterwegs bist, lernst zu viel, sich da auf Jahr und Tag verpflichtet haben, ehe sich im Elternhaus nicht mehr anzählen. Also gibt es auch andere Motive und war es so gar nicht touristisch. Also es wurden neue Pfade eingeschlagen, das würde ich schon sagen. Aber zugleich, wir haben zum Beispiel hier gegenüber die Burg Hanstein. Das war schon immer erklärtes Ausflugsziel für Göttinger Studenten. Und natürlich waren die Wandervögel auch zuerst auf der Burg Hanstein. Also da sind sie diese Pfade auch nachgelaufen. Sie sind vielleicht anders gelaufen, aber sie sind schon das auch abgeschritten, was so an Zielen bekannt war. Und wir lesen das in ihren Zeitschriften. Sie haben natürlich Rothenburg ob der Tauber besucht und sie haben Heidelberg besucht, weil sie auch die entsprechenden Reiseführer gelesen hatten, wo genau diese Empfehlung drin stand. Und ihre Hefte sind voll von der Begeisterung über den Naumburger Dom und so weiter. Also sie greifen da schon auf, was in der Luft liegt und tun dann aber noch ein Quäntchen dazu. Also sozusagen dann tatsächlich, wo übernachtet man denn? Da übernachtet man eben nicht im Gasthaus, weil da wird Alkohol getrunken, das kostet Geld, da kann die Gruppe nicht gut unterkommen, da kommt was Neues rein. Man versucht es möglichst einfach zu halten, fragt bei Bauern nach, ob man da übernachten kann. Die Jugendherbergen werden erfunden in der Zeit. Also da kommen neue Elemente da rein. Aber dass es nun ganz fern ist vom Touristischen, das würde ich sagen, geht zu weit. Da ist zu viel Bildungserlebnis drin, was auch schon vorgeformt ist im Grunde durch das, was die mitbringen, ja, und was sie auch erwarten und was sie sehen wollen. Mhm. Aber sie ziehen die Kreise viel weiter.
Und ist man denn da unter sich geblieben oder hat man sich dann da auch getroffen mit anderen Jugendgruppen vor Ort, sage ich mal?
Also das gehört eigentlich zu den Ereignissen, die die Jugendlichen am meisten gefeiert haben, wenn sie nämlich zu irgendwelchen Bundestagen oder anderen Versammlungen auf andere getroffen sind. Andere konnten entweder, wenn man als Jungen- bzw. Mädchengruppe unterwegs war, das andere Geschlecht sein, was man dann da getroffen hat. Das konnten aber auch aus anderen Orten, die zum gleichen Bund gehörten, Gruppierungen sein. Und genau dann hatte man ja Gelegenheit, seine Lieder dem anderen zuzusingen oder von anderen zu hören. Dann wurden Tänze eingeübt, dann wurden gemeinsame Essensausgabe organisiert, also diese Begegnung untereinander, gruppenweise, muss also zu den ganz großen Erlebnissen gehört haben, die da wirklich für etwas standen, was es sonst nicht gab. Mhm. Also davon schreiben die auch, und das ist, wenn sie dann auf den Meißner gehen, eines der packenden Erlebnisse gewesen für diejenigen, die sich da 1913 getroffen haben, zu merken, wow, wir sind Tausende, die so denken und fühlen. Und das war packend, ja. Ist ja auch eine Altersstufe, in der man für sowas so empfänglich ist. Ja.
Jetzt im Kreis der Naturfreunde, da gibt es ja noch dieses Motiv, was auch, glaube ich, aus dieser Zeit kommt, des sozialen Wanderns.
Ja. Also ich hatte mich ein bisschen belesen. Reichsausschuss für sozialistische Bildungsarbeit. Und die haben hier nämlich eine Vorlage zum sozialen Wandern, einen Lichtbildervortrag herausgegeben, in der das auf wenigen Seiten nochmal erläutert wurde, was darunter zu verstehen ist. Ja, ganz interessant. Also das ist natürlich für die Arbeiterjugend nochmal eine ganz andere Anstrengung gewesen, Freiräume zu erkämpfen für ihre jungen Leute, diese Art von Fahrtenleben, die ich so eben aus der bündischen Jugend ein bisschen beschrieben habe, das für die auch durchzusetzen. Also diesen Freiraum zu erkämpfen, das bisschen Zeit und Geld, was man dafür braucht, um das realisieren zu können. Und dahinter stand ja einfach nochmal eine ganz andere Ernsthaftigkeit, was diese ja, Gruppenform in der sozialistischen Jugend anging, die das mit dem Kampf für ihre Arbeiterrechte verbunden haben. Und da konnte man auch nicht unbefangen auf Fahrt gehen und es beim Träumen und Schauen belassen, sondern ging es auch darum, zur Kenntnis zu nehmen, wie die Wirklichkeit ist, politische Einsichten zu gewinnen in der Begegnung mit der Landbevölkerung, mit anderen Arbeitsweisen, mit verschiedenen Dialekten, also überall, wo man etwas lernen konnte, auch, ich sage es mal im weitesten Sinne, über die soziale Lage, über das soziale Elend, wo anzuknüpfen ist aus dem Sozialismus heraus, da sollte diese Chance ergriffen werden, wenn man unterwegs ist. Und das ist letztlich mit diesem sozialen Wandern gemeint. Nicht nur die Naturschönheiten erwandern und entspannen und relaxen und chillen, sondern wach bleiben und daraus Schlüsse ziehen für die politische Arbeit.
So ein bisschen wie so eine Landpartie, oder?
So ein bisschen im Geiste verwandt.
Ja, und wenn man jetzt, sage ich mal, auf so aktuelle Bewegungen guckt, oder vielleicht ganz allgemein gefragt, was wäre denn der Unterschied von damaligen Jugendbewegungen zu heutigen Jugendbewegungen wie Fridays for Future? Oder ist der Bogen zu groß gespannt?
Um da jetzt schnell auf den Punkt zu kommen, ist das schon sehr groß gespannt. Also für diese Wandervögel, die konnten ja für sich reklamieren, dass sie so einen Begriff von Jugend überhaupt erst in die Welt gesetzt haben. Also, dass sie überhaupt eine Vorstellung davon evoziert haben, dass junge Menschen eine eigene politische Agenda entwickeln können, dass sie eigene Fragen haben. Und im Grunde setzen natürlich heutige junge Jugendgruppierungen, können daran anknüpfen und können schon auf ein Jahrhundert von Jugendpolitik und der Relevanz von Jugendfragen in der Gesellschaft zurückblicken. Also wenn jemand für Fridays for Future erklärt, wir als junge Generation bestehen darauf, dass der Klimawandel nicht erst 2050 wahrgenommen und bekämpft wird, sondern jetzt, weil wir jetzt sehen, was da auf uns zukommt und ihr das vielleicht alle nicht mehr erlebt, dann kann sie im Grunde anknüpfen an dieses Wissen darum, dass junge Leute eine eigene Perspektive und eigene Rechte haben. Das ist dann im Grunde die Leistung dieser Wandervögel, dass sie das vermittelt haben. Jawohl, das gibt es. Das ist nicht dasselbe, ob ich mit 40 oder mit 15 auf eine politische Situation blicke.
Jetzt haben Sie uns dieses Buch gezeigt, das dieses soziale Wandern beschreibt, behandelt. Und Wir sehen ja hier auch Plakate und Vitrinen. Also hier wird ja unglaublich viel gesammelt. Kann man hier auch als Besucher reinkommen?
In normalen Zeiten freuen wir uns hier eigentlich über einen regen Besucherstrom, der entweder von Menschen kommt, die entweder einfach so hier hochkommen und wissen, dass die Türen hier offen sind. Das sind sie nämlich werktäglich sowieso und manchmal auch an Wochenenden. Oder die als Benutzer hierher kommen, weil sie Archivalien hier einsehen wollen im Lesesaal. Oder auch die auf der Burg aus anderen Gründen sind und die Herbergseinrichtungen nutzen und dann Abstecher runter machen ins Archiv. Wir sind kein Museum. Manchmal ist es ein bisschen schade, dass wir nicht alles so schön präsentieren können wie in einem Museum. Aber wir haben immer eine Ausstellung, die so ein bisschen erklärt, Jugendbewegung, was ist das eigentlich, welche Gruppen gibt es da, was waren die Themen, mit denen die sich beschäftigt haben, wie sah das überhaupt aus. Und das dann in Verbindung mit Objekten aus dem Archiv. Das ist manchmal die sogenannte Flachware, also Bücher, Zeitschriften, Fotografien, aber manchmal haben wir eben auch sehr schöne Objekte. Und unser schönstes Objekt ist ja das Lichtgebet. Ist ein großes Ölgemälde, das hängt bei uns im Flur, schön hinter Glas und geschützt. Das hat der Künstler Hugo Höppener, genannt Fidus, gemalt. Und dieses Lichtgebet hat er schon früher gemalt, aber 1913 ist es dann als Postkarte gedruckt worden. Also das war ein Künstler, der auch einen eigenen Verlag gehabt hat. Und dann hat er dieses Motiv, also ein Jüngling auf einem Felsen, nackt, von hinten, blondes Haar, das im Wind weht, die Arme hoch erhoben, zum Himmel gereckt. Und man sieht noch so einen blauen Himmel und Wolken dabei, das Ganze in einem Jugendstilrahmen. Also dieses Motiv, dieses Bild als Postkarte ist von denjenigen, die da auf dem Hohen Meißner waren, zu Hunderten und Tausenden gekauft worden. Das ist sozusagen die Ikone, das Bild, was für diesen Freideutschen Jugendtag steht und insgesamt für diese Generation, die vor dem Ersten Weltkrieg so große Hoffnungen gehabt hat auf die Zukunft. Also ein sehr jugendlich dynamisches Bild, wo so ganz viel drinsteckt. Das ist zum Beispiel so ein Objekt, kann man hier oben sich angucken, kann man sich rein versenken. Wenn man dann noch Muße hat, haben wir auch noch Bücher dazu und Quellen dazu und Deutungen dazu. Also das ist für zum Beispiel etwas.
Wir wandern ja morgen dann weiter auf den Hohen Meißner, gehen diesen historischen Weg dahin. Aber Leonie, ich stelle mich da nicht so hin, wie der Fidus gemalt hat.
Da sind deine Haare auch viel zu kurz.
Aber vielleicht stellen Sie sich ja da so hin wie der Christian Schneehagen. Auf dem Weg wandern Sie dann nämlich morgen, so heißt der ja. Das ist dieser Student aus Basinghausen bei Hannover gewesen, der sich ein Semester freigenommen hat, um nun dieses Event da im Oktober 1913 zu organisieren. Und das Foto findet ihr dann immer auf dem Weg an mehreren Stationen wieder. Also der ist ganz, ganz anständig gekleidet. Allerdings mit offenem Kragen, also der Schillerkragen, so das Merkmal der Wandervogelkluft. Das ist sehr hübsch. Also da erregt man aber keinen Anstoß heutzutage.
Ja, schön. Ja, und wir sind ja auch verabredet. Also wenn wir da auf dem Hohen Meißner sind, finden wir dort so einen Gedenkstein und auch so eine Tafel. Mhm. Und da hören wir uns ja nochmal.
Ja, genau, gut. Bis dann.
Gut, super.